beim letzten Mal, als wir hier waren, über Psalm 16 miteinander nachgedacht haben, über einen Psalm nachdenken miteinander, der meiner Meinung nach uns heute, wie so viele Psalmen, ganz viel zu sagen hat, der uns heute ganz viel in unseren Alltag hinein sprechen kann. Ich will gerade mal euch zeigen, ihr erinnert euch, die Psalmen, Lieder des Lebens. Lieder, Gedichte, verdichtete, zusammengefasste Erfahrung eines Lebens mit Gott, eines Ringens, eines Kämpfens mit Gott, eines Zweifelns manchmal, eines Loslassens auch, eines ganzen Lebens mit all dem, was dazugehört. Und nicht nur im Kopf, nicht nur im Geist, sondern sogar körperlich spürbar haben diese Psalmisten, diese Menschen, die dort mit Gott leben, ihr Leben mit Gott empfunden. Es war nicht nur ein intellektuelles Wissen von Gott, sondern es war ein Leben mit all dem, was dazugehört. Und durch alles hindurch. Und da sind die Psalmen. Und deshalb sind es auch eben Lieder des Lobens, des Leidens, des Liebens. Am Ende kommen die Psalmisten immer wieder bei Gott an. Auch wenn sie ihn unterwegs vielleicht ein bisschen aus dem Blick verlieren. Weil die Situation so schwierig ist, weil die Zweifel so groß werden, weil sie, wie wir es gerade gehört haben, wie ein Hirsch nach Wasser lechzt, so durstig sind nach diesem Gott und sie werden nicht satt. Bis sie sich durchringen zu einem Umkehren, Umdenken. Es gibt oft einen Punkt, an dem etwas Neues entsteht, aber zu dem muss man erstmal kommen. Und der geht durch das Leben hindurch, den kann man sich nicht anlesen oder anstudieren. Davon reden die Psalmen, davon singen die Psalmen, von einem Leben mit Gott durch alles hindurch, das am Ende aber wieder bei Gott ankommt. Und oft ist es in Situationen, wo die äußere Form zusammenbricht, wo das Gewohnte nicht mehr da ist, wo ich loslassen muss, viele liebgewordene Dinge vielleicht, und das stürzt mich unter Umständen in eine große Krise, weil, und das merkt man dann oft erst, man sein Leben, vielleicht auch sein Glaubensleben um gewisse äußere Formen herum aufgebaut hat, sich an ihnen abstützt, brechen sie weg. Zeigt sich oft, dass der Glaube sehr stark an äußerlichen Dingen gehangen hat. Wir haben das erlebt. In der Krise, wie wir sie immer nennen, war sie ja auch ein Stück weit diese Pandemie mit Corona, wo liebgewordene Formen plötzlich zusammengebrochen sind, an die man so gewohnt war. Wie gehen wir damit um? Was bleibt jetzt vom Glauben? Wie werden wir unseren Glauben leben? Was ist mit Ritual? Was ist mit Kultus, wenn plötzlich auch die Gemeinschaft so nicht mehr gelebt werden kann? Eine herausfordernde Situation, die aber auch immer wieder eine Frage stellt. Wie steht's mit deinem Glauben? Wenn die Form nicht mehr da ist, wenn das Gebäude nicht da ist, wenn das Äußere so nicht mehr da ist, wie steht's mit deinem Glauben? Und dann fühlt man sich manchmal vielleicht einsam, alleine. Wie viele Menschen waren in dieser elenden Zeit alleine, isoliert, haben sich wiedergefunden an einem Ort, wo sie denken, da ist kein anderer. Und doch, und davon reden die Psalmen immer wieder, und deshalb kommen die Psalmen immer wieder bei diesem Lob Gottes an. Ein Danklied. Ich bin nicht alleine. Ich bin niemals alleine. Er ist und bleibt bei mir. Davon reden so viele Psalmen. Ich werde diese Situation in meinem Leben nicht vermeiden können. Sie gehören zum Leben dazu, zum Leben in dieser Welt, zum Leben in einer Welt, die von Gott getrennt ist. Sie gehören dazu und wir durchleiden das als Christinnen und Christen auch, das, was alle Menschen durchleiden, aber wir durchleben und durchleiden es anders. Es ist jemand dabei, bei uns, der uns unterstützt, gerade in dieser Situation. Und davon redet ein Psalm, der von David ist, wie so viele Psalmen, der ganz viel erlebt hat, Psalm 63, mit diesem Gott, und zum Teil Zeiten, wo er gefühlt hat, ohne diesen Gott. Ein Mann, der sich auch von Gott entfernt, der in tiefe Gottesferne stürzt durch sein Leben, durch seine Fehler, durch sein Sündigen, aber immer wieder auch zurückkehrt, sich durchringt, auch zum Bekenntnis, auch dazu, dass er etwas falsch gemacht hat, dass er gesündigt hat und Vergebung gefunden hat. Dieser Mann, der ein ganzes Leben gelebt hat, von ganz oben als König bis ganz unten, und ganz unten, das beschreibt dieser Psalm gerade. Also ein Mensch, der das Leben ausgekostet hat, wenn man es so nennen will, aber es auf keinen Fall vermieden hat. Als er gestorben ist, konnte er sagen, ich habe gelebt. Ich habe geliebt, ich habe gelitten und ich habe gelobt. Lebenssatt. Ein guter Satz am Ende eines Lebens, denke ich. Ein Psalm Davids zu der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Er war zu dieser Zeit von Saul verfolgt, der ihn umbringen wollte. Der wollte ihn töten, der wollte ihn aus dem Weg schaffen. Der hatte was gegen ihn, der verfolgte ihn körperlich in jeder möglichen Weise, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Und an dieser Stelle findet sich David, trotz all seiner Verheißung, trotz seines guten Staates, trotz seiner Talente, trotz David und Goliath und trotzdem, obwohl er so schön Harfe spielen kann, all diese Dinge, die ihm von Gott gegeben sind, Begabungen, Perspektiven, wo findet er sich wieder? In der Wüste mit ein paar Gesellen, mit denen man normalerweise vielleicht nicht so viel zu tun haben will. Er hat ja so eine Art Räuberschar um sich gesammelt. Und dann findet er sich wieder, statt in irgendeinem Palast, in irgendeinem Tempel, in irgendeinem schönen Gebäude, in der Wüste, mehr oder weniger allein. Und so heißt es weiter in dieser Situation, ab Vers 2, Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. In meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren und ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. David in dieser Situation im Land der Dürre, alleine in der Wüste. Wüste? Das ist der Ort, der uns an unsere Grenzen führt. Ein Synonym. Rein in der echten Wüste, rein lokal gesehen, führt er uns an unsere körperlichen Grenzen. Hitze, kein Wasser, Einsamkeit, nachts Kälte, Gefahren durch wilde Tiere, Skorpione und so weiter. Er führt uns an Grenzen, an die Grenzen unseres Lebens. Und wir sehen, wie sehr das Leben angegriffen ist, wie verletzlich, wie schnell es vorbei sein kann. Die Wüste zeigt uns unsere Grenzen auf, äußerlich. Und das wird David hier sehr greifbar erlebt haben, aber auch innerlich. Wir stoßen an unsere Grenzen, in unserem Alleinsein, vielleicht in der Verzweiflung. Wenn der Mut plötzlich fehlt, wie soll das weitergehen? Was ist mit all den schönen Verheißungen, mag David sich gedacht haben? Was ist mit all meinen schönen Talenten? Was ist mit dir, Gott? Jetzt stehe ich hier in der Wüste ganz alleine. Ich stoße an meine Grenzen. Ich weiß nicht weiter. In Eigenregie funktioniert das nicht mehr. Rein menschlich gesehen, wie soll das weitergehen? Wie soll ich gegen diesen König da bestehen? Was macht David? Er versinkt nicht in grübelnde Verzweiflung. Das Erste, was dieser Psalm hier aussagt, womit er startet in dieser Situation, ist ein Glaubensbekenntnis. Gott, mein Gott, bist du. Punkt. Credo, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Punkt. Und an Jesus Christus. Das sagt ja noch nichts anderes. In dieser Situation, in dieser harten Zeit mit Saul und David, wo er vielleicht voller innerer Leere ist, voller Angst und Sorge. Er sagt nicht, ändere die Situation, lass Saul einen Blitz treffen oder tu dies, tu das, tu jenes, äußerlich. Nein, nicht Saul ist sein Thema, sondern seine Seele. Herr, du bist mein Gott. Trotzdem, in alledem, du bist mein Gott. Und indem er das sagt, sucht er die Nähe Gottes in dieser Situation. Das, was wirklich hilft, nicht die äußere Hilfe, die kommt dann auch. Aber das ist nicht das Wesentliche. Wie so oft, ne, wenn man auch in die Geschichte hineinguckt, wenn Menschen beten, wenn du diese Situation endest oder wenn das passiert, dann will ich dir dienen oder wenn du mich hier rausbringst, dann werde ich. Und sobald das passiert ist, womöglich relativiert man sein Gebet ein ganz klein wenig oder ein bisschen mehr und hat es dann doch irgendwann wieder vergessen. Er will nicht, dass die Situation, er will schon, dass die Situation sich ändert. Er wäre verrückt, wenn er es nicht wollte. Aber er weiß, die eigentliche Voraussetzung, das Wesentliche ist die Nähe Gottes. Du bist mein Gott in alledem. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe Angst. Ich bin hier an meiner Grenze angekommen. Aber du bist immer noch mein Gott. Das Problem ist nicht zuerst Saul. Das Problem und die Frage ist meine Seele, die sich nach dir sehnt. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, sagt er. Er sucht die Nähe Gottes mit seinem ganzen Körper. Spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land. Und diese Dürre, die hier ganz greifbar ist, in der Wüste, mit einem Feind, der ganz greifbar ist, der Männer hat, der Schwerter hat und der Pfeile schießt, diese Situation erleben wir, einerseits Gott sei Dank, äußerlich bei uns, in anderen Teilen der Welt womöglich schon, aber bei uns nicht so. Wie unsere Feinde begegnen uns oft auf einer anderen Ebene, in unserem Innern. Eine innere Dürre, ein inneres, ausgetrocknetes, ausgedörrtes Herz, eine Seele, die vielleicht ganz verzweifelt ist, eine Seele, die irgendwann niedergeschlagen ist von alledem, was sie erlebt, lustlos. Warum tue ich mir das alles eigentlich an? Jeden Morgen stehe ich auf, jeden Morgen der gleiche Kram auf der Arbeit, der Stress in der Familie, womöglich in der Gemeinde, wer weiß. Immer wieder, immer muss ich spülen. Wir haben eine Spülmaschine, aber irgendwie, ne? Man kann das, auf Dauer kann man diese Routinen ein Stück weit nur auslagern. Immer wieder das Gleiche. Wozu das alles? Das dreht sich doch alles um sich selber. Wozu ist das gut? Ich mache mir Sorgen vielleicht oder ich bin irgendwann ganz, ganz niedergedrückt. Es ist eine Dürre da. Ich fühle mich ganz ausgelutscht, sagt man so salopp. Und dann in dieser Situation, die ja auch mich dann am Ende herausfordert, ich stoße an meine Grenze. Wie kann ich in dieser Situation mit Gott leben? Wie kann ich hier zu dem Ort kommen, zu sagen, du bist mein Gott. Ich habe Sehnsucht nach dir, weil all diese Dinge, die mir da begegnen, mir eins doch aufzeigen, das reicht nicht. Das reicht nicht, das ist kein Leben. Das ist ein Existieren. Es dreht sich um sich selber, es kommt nirgendwo an. Was soll das? Wozu stehe ich jeden Morgen auf? Was ist das Ziel? Solche Grenzen sind manchmal gut, wenn ich sie erreiche, weil sie mich auf die wesentlichen Fragen wieder hinweisen, auf das, was wirklich zählt im Leben, jenseits des Alltags, der alltäglichen Routinen, die sich immer wieder gleich abspielen. Und so erlebt David das äußerlich, was ihn auf das Wesentliche hinweist, was sein Leben prägen wird, auch später. Gott ist der, der ihn hält und trägt, der ihm Zukunft, Perspektive und Kraft gibt. Und so erzählt er weiter, nachdem er dieses Bekenntnis gesprochen hat, ab Vers 3, mit dem gleichen Verlangen, also mit dieser Sehnsucht, hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben, ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Da sagt er, so wie ich mich hier in dieser Wüste nach dir sehne, mit dem gleichen Verlangen, mit der gleichen Intensität, habe ich im Heiligtum, im Tempel, in Jerusalem nach dir Ausschau gehalten. Er ist, und das darf man hier wohl sagen, mit der gleichen Sehnsucht im Gottesdienst, mit der er hier in der Wüste sitzt. Offensichtlich ist der Gottesdienst, den er erlebt, nicht einfach irgendwas, was er abspult, irgendein Ritual, irgendein Ding, das man immer wieder, genau wie abspülen, wie abtrocknen, wie Betten machen, bügeln, abspult. Man kann so einen Gottesdienst feiern, klar, wie Bügel. Gottesdienst wie Abspülen. Nicht, dass das alles schlecht wäre, es ist ja zum dafür da, dass unser Leben gut gelingt. Aber für ihn ist der Gottesdienst etwas, was er mit gleichem Verlangen, mit gleicher Sehnsucht erlebt, wie diese Grenzsituation in der Wüste. Er sehnt sich nach Gott, er geht in den Tempel, in den Gottesdienst und sehnt sich danach, Gott zu begegnen. Was findet er? Ritual? Opfer? Schöne Worte? Einen schönen Tempel äußerlich? Oder findet er Gott? Wenn ein Gottesdienst nicht dazu führt, dass mir Gott begegnet, im Wort, im Lied, in den Geschwistern, was ist es dann? Auch da, David hat diese Sehnsucht und Einstellung, und das zeigt uns auch, der Gottesdienst und das Leben, das er führt, er hält Ausschau nach Gott, ist ein Leben im Hinblick auf Gott. Er blickt auf Gott, er hält Ausschau, wo finde ich dich, wo begegnest du mir, in welchem Wort, in welchem Bruder, welcher Schwester heute, in welchem Lied, im Hinblick, mit einer Sehnsucht, die Ausschau hält, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Und er sieht, das Leben ist mehr als nur irgendeine Routine, die sich selbst erhält. Wo ist das Heiligtum? Der Gottesdienst offensichtlich findet nicht nur im Tempel statt. Er findet mitten in der Wüste statt. Mitten in der Grenzsituation. Er findet da statt, wo die Anbetung Gottes geschieht. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ich will dich preisen. Im Gebet hebe ich meine Hände auf. Ich will deinen Namen rühmen. Das sagt er in dieser Situation, in der es so schwer ist. Hier ist Gottesdienst, weil ich Sehnsucht nach dir habe. Gottesdienst ist da, wo du Sehnsucht nach Gott hast, wo dein Verlangen dir keine Ruhe mehr lässt. Körperlich spürt er das, mit meinem ganzen Körper. Wir sind oft so, wir kennen die Worte dafür. Er oder sie, er zitterte vor Angst, er bebte körperlich. Vor Angst erleben wir sowas. Vor Sehnsucht nach Gott vielleicht auch? Hast du das schon mal erlebt? Körperlich. Ich erschauere in Gottes Nähe. Ich erlebe diese Sehnsucht richtig körperlich. Weil wir sind mit Geist, Seele, Leib, Körper, mit allem geschaffen. Wir sind ganzheitlich unterwegs mit Gott. Nicht nur im Kopf. So sagt er, ich will Gott anbeten, du bist mein Gott. Egal wie diese Situation jetzt ist oder gerade weil die Situation so ist und ich an meine Grenzen stoße, richte ich mich neu auf dich aus. Ich habe dich immer gesucht im Gottesdienst, ich habe dich immer gesucht und werde das auch weiter tun, auch hier in dieser Situation, in der du mir vielleicht ganz besonders nahe kommen kannst. So kommt er nämlich zu dem Schluss. Jetzt hier in Vers 6, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Nicht wie ein Kaugummi oder so, wie ein Festmahl. Überfließend. Mit meinem Mund will ich dich loben, ja, aber meine Lippen kommt großer Jubel. Der ist David ja sowieso ganzheitlich, der tanzte vor der Bundeslade, er hebt seine Hände, der ist nicht so nur verkopft oder so, er lobt, nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach, so viele Male hast du mir geholfen. Und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln, aufatmen, von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Wow, was für ein Bekenntnis in einer Situation, die das einfach nicht hergibt, menschlicherseits. Die gibt es nicht her. Er sitzt da in der Wüste, flieht, versteckt sich in der letzten Höhle, im letzten Eck, Saul mit seiner ganzen Armee da, er ganz alleine. Diese Situation gibt das menschlich nicht her. Und wie oft erleben wir vielleicht Situationen, sei es Krankheit, sei es wirklich einfach Niedergeschlagenheit, Resignation. Diese Situation gibt kein Lob her. Ich finde hier nichts zu loben. Und dann, du bist mein Gott, auch hier. Hier geht es nicht um Schönreden. Was schlecht ist, bleibt schlecht. Und schlechte Situationen und Leid bleibt Leid. Wenn Leid nicht mehr Leid ist, leide ich ja nicht mehr drunter. Aber es führt mich zu etwas. Es geht niemals um Schönreden, sondern um genau hinsehen und in dem mehr sehen, weitersehen, im Hinblick auf einen Gott, der mir in all dem begegnet. Von ganzem Herzen hänge ich an dir, nicht vom ganzen Kopf. Es nützt uns in solchen Situationen nur bedingt, etwas über Gott zu wissen. Das ist die Grundlage. Ich weiß etwas über Gott. Ich kenne sein Wort. Ich kenne seine Offenbarung und seinen Willen, dass alle Menschen gerettet werden. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich werde dich niemals verlassen. Nichts kann dich trennen von meiner Liebe. Ich kenne diese Worte. Und sie sind die Grundlage für mein Erleben. Aber das darf ich jetzt erleben. Von ganzem Herzen hänge ich an dir. Nicht nur von ganzem Kopf. Es muss zwingend der Glaube vom Kopf ins Herz rutschen. Dann kann ich so reden wie David. Dann kann ich sagen, in der Nähe Gottes, da wird mein Hunger gestillt. Wenn ich denn hoffentlich noch Hunger habe und mich nicht mit dem Glauben wie mit einer Alltagsverrichtung arrangiert habe, muss halt bügeln, muss halt in Gottesdienst, muss halt beten, muss gar nichts. Hier, ich sehne mich. Das ist die Motivation für ein Leben mit Gott, die Sehnsucht. Und dann tatsächlich sitzt er da nachts und fällt nicht in einer Situation, die wahrscheinlich uns oft bekannt ist, wenn etwas schwierig wird und ich weiß nicht weiter, dann diese schlaflosen Nächte, wo man grübelt, wie könnte das geändert werden, ich komme nicht zur Ruhe, ich rauf mir die Haare, es ist einfach schwierig. Grübeln, Sorgen machen. Er richtet seinen Blick auch da im Hinblick, nicht auf die Sorge, nicht auf irgendein Grübeln, nicht auf ein sich selbst zerfleischen, sondern er guckt auf Gott. Ich sinne über dich nach. Und ich denke darüber nach, was ich alles schon Gutes von dir erlebt habe. Sollte das in dieser Situation, die so schlimm ist, anders sein? Er hat einen Blickwechsel, einen Perspektivwechsel. Und bläst die Problematik damit nicht auf, sondern nimmt ihr die Luft raus. Und plötzlich ist der Luftballon, der vorher so groß war, nur noch so klein, wie ein Luftballon ohne Luft. Und dann wird die Wüste grün, egal wie sie aussieht, die Dürre. Dann wird die Wüste grün und dann werden die Nächte wieder hell, weil Gott in Jesus ein Licht anzündet in dir. Egal wie dunkel es ist und ob ich schon wandere im finsteren Tal des Todesschattens, du lädst mich ein an deinen Tisch und da steht eine wunderbare Kerze drauf, die leuchtet und da habe ich Heimat. Immer, ich nehme diese Heimat mit, mein Herz hängt an dir und deine Hand hält mich. Ich bin behütet, sagt er. Auch hier, auch in der Wüste. Wir können diese Wüste nicht vermeiden. Sie sind die Orte, wo wir wachsen. Und wenn ich in mein Leben zurückblicke und du in deins, vielleicht mal resümierst, wie viele Wüstenzeiten, wie viele Schwierigkeiten, klar, wenn du jünger bist, wahrscheinlich weniger, wenn du älter bist, mehr, aber wie viele herausfordernde Zeiten hat Gott dir zugemutet. Gott ist manchmal eine richtige Zumutung. Und dann klagen die Psalmisten auch, Herr, was soll das, ich verstehe das nicht. Warum hilfst du mir nicht? Und Gott sagt, ich weiß, komm, schimpf, ich kann das vertragen. Schimpf ruhig mit mir. Du wirst später sehen, wozu das gut war. Auch wenn du es jetzt gar nicht siehst. Wart's ab. Und dann zu spüren, ich bin behütet. Und ich war auch behütet. Ich sitze heute hier und ich persönlich stehe heute hier, weil Gott mich behütet hat. Bald 59 Jahre jetzt. Durch so viele Situationen, durch so viele Momente. Und ich bin immer noch hier. Warum bin ich immer noch hier? Warum bist du noch immer hier? Weil du noch einen Auftrag hast. Du bist noch nicht bei deinem Herrn, der dich so liebt, der nichts lieber möchte, als dass du bei ihm bist. Und auch Besseres gäbe es nicht, so wie Paulus sagt, ich habe Lust zu sterben, es wäre viel besser für mich. Muss man mal in einer heutigen Welt sagen, ich habe Lust zu sterben, es ist viel besser für mich, beim Herrn zu sein. Aber ich habe noch einen Job hier für euch. So ist es auch bei dir. Du bist noch hier nicht wegen dem Bügeln und Spülen und so, sondern wegen ganz anderer Sachen. Gott hat einen Auftrag für dich. Er hat dich begabt, er hat dich beschenkt, er liebt dich unendlich und sagt, du bist noch nicht bei mir, weil ich habe noch einen Job für dich. Wie der aussehen mag, das ist jetzt erstmal gar nicht wichtig. Am Ende geht es natürlich immer darum, dass andere Menschen auch ihn kennenlernen. Aber ich habe noch einen Job für dich. Denk mal darüber nach. Du bist noch hier, weil du noch einen Auftrag hast. Und weil es wichtig ist, dass du hier bist. Weil es auch wichtig ist, dass du hier in der Gemeinde bist. Das ist nicht irgendwie Zufall. Wir glauben nicht an Zufall in dem Sinne. Es ist ein Plan dahinter. Und zuletzt, und da sind die Psalmen auch immer ganz ehrlich, so endet der Psalm und auch David erlebt das, wir erleben das. Es ist einfach so. Punkt. Und deshalb muss es auch Erwähnung finden. So heißt es, meine Feinde, und es gibt Feinde. Es gibt Feinde. Seien sie äußerlich, wie bei David hier der Saul, oder eben innerlich Dinge, die mich hindern wollen, mit Gott zu leben, seine Nähe zu suchen. Ach, das ist doch alles nichts, das ist doch Zweifel, was bildest du dir ein? Du redest dir die Dinge schön, das ist doch Unfug. Kein normaler Mensch glaubt sowas. Die Wissenschaft hat bewiesen, was auch immer sie bewiesen hat, aber sie hat bewiesen, dass das mit dem Glauben alles Quark ist. Das ist ein Mythos, das kann ich auch nicht messen, das kann ich auch nicht in eine Skala fassen. Und all die Dinge, die dann vielleicht an Zweifeln in dir aufkommen, ja, sollte das mit Gott, sollte Gott gesagt haben, das war schon die erste Frage eines Feindes, der Satan von außen, sollte Gott gesagt haben, dass du dich auf ihn verlassen kannst? Ja, hat er. Darf man ihm entgegenstreiten? Ja, hat er. Sollte Gott gesagt haben, dass du ihm vertrauen kannst in dieser Wüstensituation? Ja, hat er. Hat er. Das ist mein Dialekt. Hat er. Aber ihr wusstet, was ich sagen wollte. Ich habe es gemerkt. Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert. Den Schakalen werden sie zur Beute. Drastische Bilder. Drastische Welt, drastische Sprache, Altes Testament. Aber mit einem ganz greifbaren Inhalt. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich beim Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner aber wird gestopft. Pilgerreise, wir haben es vorhin gehört. Jeder, der unterwegs wird, weiß, was Fahrtwind ist. Frag mal Eckart, wenn er mit dem Motorrad unterwegs ist. Also wenn er schneller als 5 km/h fährt, was er meistens tut, sollte er doch eigentlich einen Fahrtwind spüren. Und wenn wir unterwegs sind mit Gott, spüren wir Fahrtwind. Das ist physikalisch absolut nachvollziehbar, ist aber auch geistlich so. Fahrtwind, und den spüren wir als Gegenwind. Wir sind unterwegs zu Gott und da ist ein Gegenwind, weil da etwas ist in mir, mein alter Mensch, aber auch außerhalb von mir in dieser Welt, was mich daran hindern will. Und ich spüre den wie einen Widerstand. David spürt hier Saul als einen ganz greifbaren Widerstand. Und jetzt kannst du dich fragen, wer ist denn heute, an diesem Tag, in diesem Moment, in dieser Zeit, dein Saul? Was für einem Saul stehst du gerade gegenüber? In welcher dürren Wüste befindest du dich gerade? In welcher vielleicht sogar verzweifelten Situation, die du gar nicht äußerst nach außen, ganz tief vergraben hast? Was schleppst du vielleicht schon ganz lange mit dir herum? Was dich quält wie ein Stachel im Fleisch. Wer ist dein Saul? Welchen Namen hat dein Saul, der dich heute verfolgt? Dann sag ihm ganz klar, Gott ist mein Gott. Ja und Amen. Glücklich ist, der sich mit einem Eid auf Gott beruft, heißt es hier, wir würden sagen, der Ja und Amen sagt. Wir müssen nicht schwören, diesen Eid. Es reicht, wenn wir Ja und Amen sagen. Ja, Gott ist mein Gott. Und wenn ich müde bin, mutlos, verzweifelt, mir zu sagen, das bleibt nicht. Das ist vorübergehend. Das ist ganz schwer jetzt. Und es ist so groß, dass ich Gott gar nicht mehr sehe. Ich sehe ihn nicht. Im Moment sehe ich ihn nicht. Ich kann im Moment noch nicht mal Bibel lesen. Ich kann es nicht. Dann leihe ich mir die Worte aus diesem Psalm oder einem anderen Psalm, wo jemand ist, der das auch schon erlebt hat. Und ich sage, ich bete mit dir, Bruder. Bruder David, ich bete mit dir. Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Ich kann gerade keine Worte finden, aber du hast sie für mich gefunden. Ich leihe sie mir in meiner Sprachlosigkeit und sage, Gott hält zu mir. Gott hält zu dir. Er ist das Wort in deiner Wüste. Und weißt du, dieses Wort, und das wissen wir als Christen, ist schon lange gesprochen. Es heißt Jesus, Rettung, Heil, Hilfe. Dieses Wort ist ein Name und dieser Name ist ein Mensch und dieser Mensch ist Gott. Er hat sich dir zugesprochen, dich mit Namen gerufen und sich dir zugesprochen. Und deshalb, wenn du diesen Fahrtwind spürst, weil du unterwegs mit Gott bist, fürchte dich nicht. Dieser Fahrtwind ist gut. Er ist vielleicht unangenehm, ein Widerstand, aber zeigt dir, dass du unterwegs bist. Und achte genau darauf, weil, und damit will ich schließen, manchmal, und so meine ich es in meinem Leben oft genug erlebt zu haben, manchmal ist dieser Fahrtwind wie ein Flügelschlag Gottes. Denn unter seinen Flügeln finde ich Schutz. Aber ihr wisst ja, dass der Hauch Gottes, Ruach, der Geist, Pneuma, Pneumatik, dieses Wort, ne, das ist ja auch ein Wind. Und manchmal pustet mir Gott vielleicht eine Warnung entgegen durch den Widerstand, den ich spüre. Geh diesen Weg nicht, denk mal drüber nach, halt mal an, du spürst Widerstand, warum? Geh nicht einfach weiter. Lass dich vielleicht warnen, vielleicht ist mancher Widerstand ein warnender Widerstand, wo du dich fragst, warum ist das so? Es ist nicht immer nur ein Feind, wo ich sagen muss, Augen zu und durch. Überleg dir und nimm das mal mit. Und ich habe das auch erlebt. Und heutzutage endet sowas in einem sogenannten Burnout. Erschöpfungsdepression. Und bei manchen Menschen geht dann gar nichts mehr. Wenn ein warnender Wind Gottes in dein Leben tritt und du dich sprichst, ich fühle mich so mutlos und kraftlos, ich kann das nicht tun, ich kann diese Aufgabe, diesen Job nicht tun. Aber ich muss ja. Und dann kämpfen sich Leute durch. Irgendwann sind sie in der Klinik. Und sag, ich kann das nicht tun. Mein Herz sagt mir, lass es. Ich habe keine Kraft, keine Energie. Dann frag dich doch einfach mal, vielleicht musst du das gar nicht tun. Vielleicht sagt doch Gott dir gerade, lass es. Es ist gar nicht dein Job, das zu tun. Das ist eines anderen Job oder mein Job, sagt Gott. Es ist nicht ein Zeichen von Weisheit, wenn ich Augen zu und durch und trotzdem gegen die Wand laufe. Und mancher Gegenwind mag ein ganz leichter Hinweis Gottes sein. Wir neigen dazu, den zu übersehen und sagen, das ist irgendein Feind, den ich überwinden muss. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich eine leise Warnung Gottes. Hör genau hin. In deiner Wüste, der du gerade bist. Wenn du in keiner bist, freu dich, jubel und lobe Gott. Und schau, was er Gutes für dich hat. Und bereite dich so vor auf etwas, was vielleicht kommt, was du nicht unter Kontrolle hast. Du musst dann keine Angst mehr haben vor irgendeiner Wüste, vor irgendeiner Situation, die du nicht handeln kannst. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Das ist die gute Nachricht, die uns dieser Psalm vermittelt. Brauchst du nicht. Du musst auch keine Angst vor den Feinden haben. Es ist gut, weil Gott dein Herr ist und es gut mit dir meint. Sowas können wir erleben. David war ein normaler Mensch und hat so mit Gott gelebt, wie so viele. Das sind keine Geschichten, denen wir wehmütig hinterherblicken. Das sind Vorlagen für unser eigenes Leben. So lebten Leute damals mit Gott, so leben wir heute mit Gott. Und wir haben es sogar noch viel besser, weil Jesus in uns ist. In jeder Wüste haben wir die Wasserquelle in uns. Horchen dich hinein. Sie plätschert bis heute. Manchmal überhören wir sie, weil wir so beschäftigt sind. Aber sie ist immer noch da. Eine Einladung. Und wenn du diesen Jesus tatsächlich noch gar nicht in dein Herz eingeladen hast, dann kannst du heute ja sagen. Ja und Amen. Ich will das, ich brauche das. Und ich tue das. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr, für diese Einladung und für diese Ermutigung, dass wir nicht verzweifeln müssen. Dass vor uns Menschen all das schon erlitten haben und du selber hast es erlitten, als du in diese Welt kamst. Du selber warst in der Wüste, du selber wurdest versucht und hast all das über dich ergehen lassen und bist hindurchgegangen. Und du nimmst uns mit, wenn wir selber hindurchgehen. Danke, dass wir solche Vorbilder haben und dass wir das nachleben dürfen, auch erleben dürfen, auf unsere ganze eigene Art und Weise und so unsere eigenen Psalmen schreiben dürfen, die unser Leben beschreiben, Lieder des Lebens, des Lobens, des Liebens und zuweilen auch des Leidens. Lieder, die aber im Lob deines Namens münden, in der Anbetung, im Gottesdienst, mitten darin feiern wir Gottesdienst, Herr, weil wir dich anbeten und wissen, du bist da. Lass das immer tiefer in unser Herz sinken, dass wir uns auf das Wesentliche in unserem Leben besinnen und uns nicht unsere Kraft verzetteln in Dingen, die nicht so wesentlich sind. Amen.